Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Kurzer Prozess in Kairo. Nach turbulentem Start wurde das Verfahren gegen den gestürzten Präsidenten Morsi vertagt.
I think it's part of a plan to finish them completely, to humiliate them.
Die Muslimbrüder sollen vernichtet und gedemütigt werden, sagt ein Beobachter. Das Museum in der Besenkammer. Die sensationelle Entdeckung von 1500 Werken, verschwunden in der Nazizeit. Picasso, Klee, Beckmann und viele mehr. Das Wunderhaus. Im Winter wärmt die Sommersonne. CO2-frei und bezahlbar. Die ETH auf Werbetour. Und John Allen Namu verlangt nichts als die Wahrheit nach dem Anschlag in Kenia.
To me, being a patriot is serving your country best by doing what is right for your country. And doing what is right for your country is telling the truth.
Doch die Wahrheit kommt der Regierung wohl ungelegen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Das war ein kurzes Intermezzo, aber ein seltsames, das die ägyptische Stadt Kairo heute erlebte. Der gestürzte Präsident Mohamed Mursi musste vor Gericht erscheinen. Ihm wird vorgeworfen, er habe seine Anhänger der Muslimbrüder zur Tötung von Demonstranten aufgefordert, damals als so viele gegen ihn auf die Straße gingen. 20.000 Sicherheitskräfte waren für diesen besonderen Tag aufgeboten, allein in der Hauptstadt Kairo. Doch der Prozess wurde schon kurz nach Beginn abgebrochen und auf Anfang Jahr vertagt. Journalistin Astrid Frevel ist mir jetzt aus Kairo zugeschaltet. Astrid Frevel, offenbar lief das Verfahren zwischenzeitlich recht chaotisch ab. Was ist da im Gerichtssaal passiert?
Es war tatsächlich sehr chaotisch. Es gab richtige Schreiduelle. Die Angeklagten haben die Rechtmäßigkeit des Gerichtes nicht anerkannt. Sie haben Slogans gegen die Militärregierung geschrien. Morsi hat darauf gepocht, dass er weiterhin der Präsident sei und was hier abläuft, ein Putsch, und hat so den Abbruch praktisch erzwungen.
Und wie haben die Richter diesen Abbruch, die Verschiebung dann begründet?
Die Begründung lautet, man wolle der Verteidigung mehr Zeit geben, sich vorzubereiten. Das ist puncto Fairness, ein Fortschritt. Die Anwälte hatten erst vor 3 Tagen Zugang zu etwa 7.000 Seiten Dokumenten erhalten.
Turbulenzen also in der Polizeiakademie, wo der Prozess ja stattfand. Was lief denn vor dem Gebäude ab?
Da hatten sich lediglich einige hundert Anhänger von Morsi eingefunden. Die Behörden hatten ja nur Stunden vor dem Prozessbeginn einen anderen Gerichtssaal weit entfernt bestimmt und damit natürlich die Organisation der Kundgebungen erschwert.
Bei Morsis Anhänger, die Muslimbrüder, wollten ja ganz besonders viele mobilisieren an diesem entscheidenden Tag. Haben sie das denn andernorts geschafft?
Die Drohkulisse, die mit 20.000 Sicherheitskräften aufgebaut wurde, hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Zwar gab es zahlreiche Kundgebungen, vor allem vor Justizeinrichtungen, auch außerhalb Kairos, aber die angekündigte Massenmobilisierung hat nicht stattgefunden. Und das ganze Chaos, das angekündigt wurde, ist ausgeblieben. Man wollte ja eigentlich das Land lahmlegen.
Im Januar geht es also dann weiter mit dem Prozess. Anders als vorher ist jetzt Mursis Aufenthalt nicht mehr geheim. Man weiß, in welchem Gefängnis er ist. Sie sprachen bereits von einem Fortschritt bei der Fairness. Was bezweckt das Militär mit dieser neuen Strategie?
Morsi ist jetzt ein ganz gewöhnlicher Gefangener und hat dadurch natürlich auch mehr Rechte als während seinen 4 Monaten Isolation. Offensichtlich ist die Regierung zum Schluss gekommen, dass sich die Lage so weit beruhigt hat, dass man ihn in einem normalen Gefängnis unterbringen kann und nicht länger verstecken muss.
Und wie ist denn eigentlich die Stimmung jetzt aktuell in Kairo?
Es ist wieder relativ ruhig. Die meisten Demonstrationen sind zu Ende. Es ist morgen ein religiöser Feiertag. Das muslimische Neujahr fängt an. Und da bereiten sich jetzt die meisten Menschen darauf vor, egal welcher Seite sie angehören.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Kairo von Journalistin Astrid Frevel. Mehr zur Bedeutung des Prozesses später dann in unserem Bericht aus Kairo. Zuerst aber hat Jonas Bischoff die Nachrichten des Tages.
Bilder aus dem Bestand, der in einer Münchner Privatwohnung gefunden worden war, gelangten auch zur Berner Galerie Kornfeld. Diese schreibt in einer Mitteilung, sie habe nur Werke aus den Beständen sogenannt entarteter Kunst erworben, die bis heute frei verkäuflich seien. Die deutsche Regierung war schon länger über den Fund von 1500 verschollen geglaubten Gemälden informiert. Das erklärte der Sprecher der Bundesregierung in Berlin. Wie gestern bekannt wurde, waren die Bilder 2011 in München beschlagnahmt worden, darunter Werke von Picasso, Matisse und Chagall. Laut dem deutschen Nachrichtenmagazin Focus handelte es sich um Gemälde, die von den Nazis gestohlen worden waren. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind im Zusammenhang mit der Attacke auf das Westgate-Einkaufszentrum 4 Personen angeklagt worden. Den 4 Somaliern wird vorgeworfen, die Terroristen unterstützt zu haben, unter anderem mit Unterkünften und falschen Dokumenten. Alle 4 Angeklagten plädierten auf nicht schuldig. Beim Angriff auf das Einkaufszentrum waren im September 67 Menschen ums Leben gekommen. US-Außenminister John Kerry ist heute auf seiner Nahost- und Europareise in Riad zu Gast gewesen. Kerry versuchte nach Unstimmigkeiten mit Saudi-Arabien die Wogen zu glätten. Die amerikanisch-saudischen Beziehungen müssen wieder auf den rechten Weg gebracht werden, sagte Kerry. Das saudische Königshaus hatte sich verärgert gezeigt wegen Amerikas Haltung im Syrien-Konflikt. Die USA wollten nicht militärisch in Syrien eingreifen. Saudi-Arabien unterstützt die Aufständischen gegen das Assad-Regime. Das Landgericht München hat die Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen den Präsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß, zugelassen. Der Prozess soll im kommenden März durchgeführt werden. Hoeneß hatte zugegeben, den deutschen Steuerbehörden während Jahren ein Bankkonto in der Schweiz verheimlicht zu haben. Hoeneß hatte sich selber angezeigt, in der Hoffnung, ein Strafverfahren vermeiden zu können. Der Präsident der BDP Schweiz, Nationalrat Martin Landolt, will Glarner Ständerat werden. Er wird am 12. Januar gegen den freisinnigen Gemeindepräsidenten von Glarus Süd, Thomas Hefti, antreten. Es geht um die Nachfolge des kürzlich verstorbenen FDP-Ständerats Pankratz Freitag. Hacker haben mehrere Twitter-Accounts von Schweizer Parlamentariern geknackt und in deren Namen für ein Schlankheitsmittel geworben. Das meldet die Nachrichtenagentur SDA. Betroffen gewesen seien unter anderem der Solothurner CVP-Ständerat Pirmin Bischoff und die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Fier. Der wichtigste Literaturpreis Frankreichs, der Prix Goncourt, geht in diesem Jahr an Pierre Lemaitre. Das teilte die Jury in Paris mit. Der 62-Jährige erhält die Auszeichnung für seinen Roman «Au revoir là-haut» über die verlorene Generation nach dem Ersten Weltkrieg. Das Buch erzählt die Geschichte zweier Veteranen, die nach dem Krieg versuchen, sich wieder in der französischen Gesellschaft zurechtzufinden. Zum Sport. Der Schweizer Tennisspieler Stanislas Wawrinka hat sein erstes Spiel an den ATP-Finals in London gewonnen. Wawrinka setzte sich gegen den Tschechen Tomáš Berdych in 3 Sätzen 6:3, 6:7 und 6:3 durch. An der Schweizer Börse haben die Aktien der Grossbanken deutliche Kursverluste erlitten. Die Credit Suisse verlor 6,7%, die UBS gab 5,3% nach. Auf die Kurse gedrückt haben laut Börsenhändlern Äußerungen von Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf in der Sonntagspresse, wonach den Großbanken möglicherweise schärfere Eigenkapitalvorschriften drohen. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.186 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.605 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,09 gehandelt, der Dollar zu 91,10 Rappen. Das Wetter? Bis morgen früh regnet es vielerorts. Tagsüber bleibt es trocken mit Aufhellungen im Norden. Gegen Abend ziehen neue Regenwolken auf. Im Süden scheint länger die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden 10, im Süden 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Der Jahrhundertfund.
Also wenn sich bestätigen sollte, dass der Fall diese Dimensionen hat, dann ist das wirklich ein absolut gigantischer, sensationeller Fall, wie es ihn, glaube ich, noch nie gegeben hat seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Meint Raubkunstfachmann Thomas Bomberger, die Kunstwelt ist in Aufregung. Zunehmend Aufregung auch bei den Arbeitgebern in Großbritannien.
There is no future for Britain in walking away from our biggest market.
Sie preisen Europa und seinen Markt. Dann, die kenianische Regierung macht kritische Journalisten zu Nestbeschmutzern. Und die Kiste, die hilft zu ernten, was von oben kommt.
Es ist die schönste Maschine, die man sich als Maschineningenieur vorstellen kann. Gell, es ist so. Es ist so.
ETH-Professor Hans-Jörg Leibunggut und sein Haus der Zukunft. Echo der Zeit. Den Anfang macht aber Kairo. Ein gestürzter Präsident, der wie ein gewöhnlicher Verbrecher vor Gericht steht, das ist schon ein außergewöhnlicher Vorgang, auch für Ägypten. Dementsprechend heftig wehrte sich Mohamed Mursi heute vor Gericht. Er beharrte darauf, dass das Verfahren gegen ihn rechtswidrig sei. Der erste Prozesstag blieb vorerst auch der letzte. Das Verfahren ist auf nächstes Jahr vertagt, aber es stellen sich viele Fragen. Jürgen Striak von der ARD ist einigen davon in Kairo nachgegangen. Er wollte wissen, wie dieser Prozess zu bewerten sei.
Ich bin überzeugt davon, dass ihr, das Volk, die Quelle der Macht seid, ruft Mohamed Mursi den jubelnden Menschen zu. Und ihr, das Volk, holt euch diese Macht zurück, wenn ihr enttäuscht werdet. Das war am 29. Juni 2012 auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Tags darauf wird Mursi als erster frei gewählter Präsident Ägyptens vereidigt. Genau ein Jahr später entzieht ihm das enttäuschte Volk tatsächlich die Macht. Millionen Ägypter demonstrieren gegen das Muslimbrüderregime. Eine beeindruckende Menschenmenge, mehr als während des Volksaufstandes gegen Mubarak. 3 Tage später, am 3. Juli 2013, wird Mursi vom Militär gestürzt. Zwischen dem größten Triumph in der Geschichte der Bruderschaft und ihrem Fall liegt gerade mal ein Jahr. Khaled Dawood glaubt, dass es der Erfolg war, der die Muslimbrüder blind gemacht hat.
Seit der Revolution von 2011 lebte die Muslimbruderschaft in einer Traumwelt. Sie hatte angekündigt, dass sie keinen Präsidentschaftskandidaten aufstellen wird, weil das Land noch nicht bereit dafür sei. Aber nachdem sie eine Wahl nach der anderen gewann, überwältigte sie offenbar die Machtgier.
Khaled Dawood sieht sich als säkularen Linken. Er ist der Sprecher der liberalen Partei Edustur. Trotzdem stimmte er bei der Präsidentenwahl für Mursi, um zu verhindern, dass der Mubarak-Vertraute Ahmed Shafiq gewinnt. Die Bruderschaft hatte zuvor schriftlich zugesichert, dass sie sich den Zielen der Revolution verpflichtet fühlt. 6 Monate später weiß Dawood, dass Mursi das Volk betrügt.
Am 5. Dezember war es endgültig vorbei mit meinem Vertrauen. Die Bruderschaft hetzte ihre Anhänger auf die Demonstranten los. Muslimbrüder folterten Oppositionelle vor den Toren des Palastes. Wir erlebten eine Art Miliz der Bruderschaft.
Bei dem Prozess tauchen diese Milizen in der Anklageschrift auf. Mursi wird vorgeworfen, seine Anhänger zu der Gewalt vom 5. Dezember während der ersten großen Proteste gegen ihn angestiftet zu haben.
Ich sah, wie sie zu Hunderten anmarschierten. Sie stampften mit den Füßen auf den Boden und riefen dabei im Takt: Stärke, Entschlossenheit und der Glaube an Gott. An diesem Tag spürte ich zum ersten Mal, dass in Ägypten die Voraussetzungen für einen Bürgerkrieg existierten.
Khaled Dawood hatte es begrüßt, dass das Militär am 3. Juli dem Volk zu Hilfe kam und Mursi entmachtete. Er glaubt auch, dass der Ex-Präsident juristisch zur Verantwortung gezogen werden müsse. Trotzdem misstraut er den Gerichtsverfahren gegen die Bruderschaftsfunktionäre.
Ich glaube, die Prozesse sind Teil eines Plans, der die Muslimbruderschaft vernichten und demütigen soll. Beide Seiten werden von den Hardlinern dominiert. Auf der einen Seite der Sicherheitsapparat von Mubarak, auf der anderen Seite die greise Führungsgarde der Muslimbruderschaft. Keiner will Kompromisse eingehen.
Rund 2000 Bruderschaftsfunktionäre sollen in den vergangenen 4 Monaten verhaftet worden sein, darunter fast alle Führer der Organisation. Morsi wird, neben Anstiftung zu Gewalt, auch Spionage vorgeworfen. Er soll die im Gazastreifen herrschende Hamas mit sensiblen Sicherheitsinformationen versorgt haben. Viele Menschen im Land hoffen, dass die Richter mit den Muslimbrüdern abrechnen. Ihnen geht es um Rache. Die Bruderschaft soll büßen für das, was sie Ägypten antat und noch antun wollte. Eine kleine, vermutlich sehr kleine Minderheit im Land unterstellt den Generälen allerdings, dass sie nicht nur ihren islamistischen Erzfeind loswerden, sondern gleich auch noch den alten Mubarak-Apparat zurückbringen wollten. Ich befürchte, erklärte der populäre Satiriker Basim Youssef in seiner Show, dass wir den religiösen Faschismus gegen einen Faschismus im Namen der Heimat und der Sicherheit eingetauscht haben. Auch der Verleger Mohammed Hashim, einer der kritischsten Geister im Land, gehört zu den Skeptikern.
Wir sind Zeugen einer absurden Schlacht zwischen zwei Mächten, die Gewalt anwenden. Es gibt keine dritte Strömung, keine Stimme der Vernunft, die in der Lage ist, die Öffentlichkeit zu überzeugen. Die öffentliche Meinung sympathisiert mehrheitlich mit General Assisi und mit der Armee. Die Medien vergöttern Assisi. Die Leute wollen, dass er es ist, der Ägypten regiert.
Sollten die Militärs tatsächlich die Reaktivierung des alten Regimes zum Ziel haben, dann käme ihnen die Muslimbruderschaft als gemeinsamer Feind von Volk und Militär gerade recht. Wer erwartet Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wenn das Land von einer dunklen Macht bedroht ist? Aus den Prozessen gegen Morsi und Co. könnten also Schauprozesse werden, die die Gräben im Land nur noch vertiefen. Mitte August war Khaled Dawood als Sprecher des Oppositionsbündnisses Nationale Rettungsfront zurückgetreten, aus Protest gegen das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Mursi-Anhänger. Es könnte sich seiner Meinung nach durchaus um eine Konterrevolution der alten Mubarak-Seilschaften handeln, die gerade in Ägypten stattfindet.
Sie haben es auf jeden Fall versucht, unmittelbar nach dem Sturz Mursis. Der alte Staatssicherheitsapparat beherrscht ja das Land seit 60 Jahren. Aber es gibt eine neue Generation Ägypter. Die Jüngeren werden eine Rückkehr des alten Regimes unter keinen Umständen zulassen. Sie sind ja keine Idioten.
Der Beitrag aus Kairo von Jürgen Striak. Chagall, Picasso, Matisse, Emil Nolde, Paul Klee, ihre Werke hängen in den wichtigsten Museen dieser Welt, schön gesichert, dass keiner zu nahe kommt. Doch sie stapelten sich auch in einer Privatwohnung in München, und zwar zu Hunderten. Dort sollen bayerische Zollfahnder einen wahren Schatz entdeckt haben, so meldet es das deutsche Nachrichtenmagazin Focus. Es berichtet auch, dass es sich dabei um als entartet beschlagnahmte Kunst oder um Raubkunst handelt. Und wenn das stimmt, ist die Geschichte eine Sensation. Kulturredaktorin Elinor Landmann.
Kaum etwas ist sicher. Morgen Vormittag, so gaben die deutschen Behörden bekannt, morgen Vormittag würden sich die Ermittler zu dem Münchner Fall äußern. Was bisher bekannt ist, entstammt fast ganz den Berichten des deutschen Nachrichtenmagazins Focus. In der Wohnung des Kunsthändlersohnes Cornelius Gurlitt hätten bayerische Zollfahnder 1500 Bilder der klassischen Moderne gefunden. Cornelius Gurlitt ist der Sohn von Hildebrand Gurlitt und Gurlitt Vater ist in Kunstkreisen bekannt als einer der Kunsthändler mit engen Beziehungen zu den Nationalsozialisten. Gurlitt Vater war einer der 4 Verwerter von sogenannt entarteter Kunst. Das heißt, er war einer der 4 Kunsthändler, die entartete Kunst gegen Devisen ins Ausland verkauften. Ab den 30er Jahren entfernten die Nationalsozialisten Kunst aus den öffentlichen Sammlungen, die sie als undeutsch oder zersetzend deklarierten. Und zu diesen sogenannten entarteten Werken gehörten Bilder des deutschen Expressionismus, aber auch solche von zum Beispiel Picasso oder Matisse. Und wenn nun in der Wohnung von Gurlitts Sohn solche Werke auftauchen, liegt der Verdacht nahe, dass es sich dabei auch um Werke handeln könnte, die als entartet konfisziert wurden. Und nicht nur das, vermutet der Schweizer Historiker Thomas Burmberger, der sich auf NS-Raubkunst spezialisiert hat.
Hildebrand Gurlitt, der war eben nicht nur Verwerter von entarteter Kunst, sondern hat eben auch mit Raubkunst gehandelt.
Das heißt, Gurlitt handelte auch mit Bildern aus Privatsammlungen. Es könnten sich in dieser Münchner Wohnung also auch Werke befunden haben, die aus privaten Sammlungen stammen. Das ist von Belang, denn nur diese Werke aus privaten Sammlungen können als Raubkunst von den heute noch lebenden Erben eingeklagt werden. Kunstwerke, die hingegen als entartet konfisziert wurden, stammen zum Großteil aus öffentlichen Sammlungen, aus deutschen Museen. Dass sie konfisziert und verkauft wurden, legitimiert ein deutsches Gesetz von 1938 und das hat noch immer Gültigkeit. Es könnte also sein, dass unter den Bildern in der Wohnung des Kunsthändlersohnes Gurlitt sich Bilder befinden, die von Erben seit Jahren gesucht werden. Und Focus berichtet außerdem, Gurlitts Sohn habe immer wieder ein Stück aus der Wohnung verkauft an Kunsthändler und Galerien. Auch das ungeheuerlich, so Thomas Burmberger.
Für mich ist unerklärlich, wieso eben auch bestandene Kunsthändler oder Galerien da nicht vorsichtig sind, wenn eben der Name Gurlitt oder andere, die mit Raubkunst gehandelt haben, noch weiter mit Bildern handeln und diese anbieten.
Gurlitts Sohn hat auch Bilder an die renommierte Berner Galerie Kornfeld verkauft. Das bestätigte die Galerie heute in einem Kommuniqué, hält aber gleichzeitig fest, die Galerie habe nur Kunst von Gurlitt angekauft, die wohl aus dem Pool der als entartet konfiszierten Werke stamme, also Werke aus öffentlichen Beständen, die gehandelt werden dürfen. Der Münchner Fall um Vater und Sohn Gurlitt wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf eine Branche, die seit Jahren unter Verdacht steht. Kunsthändler sind verpflichtet, die Herkunft der Bilder, die sie verkaufen, zu überprüfen und bei Lücken oder Verdachtsmomenten zurückzutreten, auch wenn da ein Chagall oder ein Franz Marc aus einer Privatsammlung angeboten wird. Der Münchner Fall ist spektakulär, wegen seiner Größe, wegen der Prominenz und weil da offenbar eine Riesensammlung über Jahrzehnte im Geheimen lagerte. Noch einmal der Historiker Thomas Burmberger.
Diese Raubkunstangelegenheit wird uns noch während Jahren und Jahrzehnten beschäftigen. Das Problem ist, dass noch sehr viel Raubkunst eben in privaten Sammlungen, in privaten Händen ist. Und ich würde vermuten, eben nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in der Schweiz.
Es bleibt spannend. Morgen jedenfalls blickt die Kunstwelt gebannt nach Bayern, wenn mehr Informationen zum brisanten Fall von der Staatsanwaltschaft Augsburg erwartet werden.
Elinor Landmann. Von den britischen Inseln weht immer wieder massive Europakritik über den Kanal. Der politische Diskurs über die EU wird in Großbritannien besonders gehässig geführt. Premier Cameron kündigte für 2017 ein Referendum an mit der Frage, ob Großbritannien auch nach 40 Jahren noch in die EU gehöre. Jetzt formiert sich Widerstand beim britischen Arbeitgeberverband. Martin Alliot über ein immer brisanteres politisches Thema.
Eine neue Studie des britischen Arbeitgeberverbandes CBI beziffert den jährlichen Wohlstandsgewinn für jede britische Haushaltung, der aus der Zugehörigkeit zur EU erwachse, mit fast 4.500 Franken. Die jährlichen Mitgliederbeiträge machten nur etwa ein Zehntel dieses Betrags aus. So zweifelhaft die Berechnungsmethoden im Einzelnen sein mögen, die Aussage bleibt eselsdeutlich, wie der stellvertretende Direktor des Verbandes Neil Bentley am Fernsehen ausführte.
There's about 4-5% of GDP comes from our benefit from our membership of the EU.
Bis zu 5% der britischen Wirtschaftsleistung resultierten aus der Mitgliedschaft. Über die Hälfte der britischen Exporte seien für die EU bestimmt und von dort komme der größte Anteil der ausländischen Investitionen.
And the highest foreign direct investment into the UK is from the EU.
Solche Töne hört man dieser Tage selten, namentlich aus England. Der Generaldirektor der Arbeitgeber, John Cridland, forderte eine neue Strategie.
We need to build alliances. That's critical. We do have influence in Europe, but we need to have even more influence in Europe. The answer is not to go to Brussels, Berlin and Paris and tell them we want our powers back.
Die Briten brauchten Verbündete unter den Partnerländern, um ihren Einfluss geltend zu machen. Es sei nicht sinnvoll, in Brüssel, Berlin und Paris die Wiederherstellung nationaler Kompetenzen einzufordern. Genau das aber ist der raffinierte Plan des britischen Premierministers David Cameron. Der sprach heute Morgen ebenfalls vor den Arbeitgebern.
It is my judgment that our current consent for remaining inside the EU is wafer thin.
Seiner Meinung nach sei der britische Konsens für einen weiteren Verbleib hauchdünn. Und dann trug er eilfertig sein Schärflein zur wachsenden Entfremdung der Briten von der EU bei. Sie sei zu teuer, zu unflexibel und trage zu wenig zur britischen Wettbewerbsfähigkeit bei.
It is too costly. It is not flexible enough. It doesn't help with our competitiveness enough. It needs to change.
Camerons Heuchelei ist beeindruckend. Er gibt zwar zu, dass britische Politiker die Vorteile der europäischen Integration sträflich vernachlässigt haben, aber aus Angst vor der gerade populären UKIP-Partei, die einen sofortigen Austritt fordert, will er die Spielregeln neu definieren und dann 2017 ein Referendum über den Austritt abhalten. Der finanzpolitische Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, Ed Balls, hielt heute vor denselben Konferenzdelegierten auf Gegenkurs.
We are clear, there is no future for Britain in walking away from our biggest market. Or from threatening to do so for reasons of internal party management.
Es sei kurzsichtig, den größten Markt zu verlassen oder aus parteipolitischem Kalkül ständig damit zu drohen. Das sei verantwortungslos, närrisch und dem nationalen Interesse abträglich.
Reckless, foolish and deeply damaging on Britain's future in Europe.
Der toxische Einfluss der UKIP-Partei bedroht den Zusammenhalt der Konservativen und bringt die Pro-Europäer gemeinhin zum Verstummen. Dass die britischen Arbeitgeber grundsätzlich für eine fortdauernde Mitgliedschaft bei der EU sind, ist nicht neu. Aber dass sie dieses Bekenntnis in wirtschaftlich und budgetären Krisenzeiten ins Zentrum ihrer Jahrestagung stellen, zeigt wohl, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Die Nabelschau der Tories stößt selbst bei ihren natürlichen Verbündeten auf massiven Widerstand. Dabei geht es bestimmt nicht um Idealismus, sondern allein ums Portemonnaie.
Mit diesem Beitrag von Martin Aliot ist es 18.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Wahrheitsfindung nach den Terroranschlägen in Kenia, Energiewunderhäusern in ETH-Entwürfen und alleingelassenen Minderjährigen auf der Flucht. 6 Wochen ist es jetzt her, dass Terroristen in einem Einkaufszentrum in Nairobi ein Blutbad angerichtet und ganz Kenia einen schweren Schock versetzt haben. Inzwischen hat ein kenianisches Gericht 4 Männer aus Somalia angeklagt, am Anschlag auf das Shoppingcenter Westgate beteiligt gewesen zu sein. Dabei liegt bis heute im Dunkeln, was während des Anschlags wirklich passiert ist. Ganz besonders unklar ist die Rolle der Sicherheitskräfte. Den Behörden wird Korruption und Inkompetenz vorgeworfen. Diese geben eine merkwürdige Antwort auf die Vorwürfe. Aus Nairobi, Patrick Wülse.
Mit Pathos wandte sich Staatspräsident Uhuru Kenyatta ein paar Stunden nach dem Ende des Westgate-Dramas an die Nation.
We have ashamed and defeated our attackers.
Kenia hat die Terroristen gedemütigt und besiegt. Wir haben über den Teufel des Terrorismus triumphiert. Sie wollten die Seele unserer Gesellschaft zerstören. Es ist ihnen misslungen. Unsere stolze Nation wird unversehrt weiter bestehen.
Kenya endured. Kenya endures.
Was der Staatspräsident verkündete, war nur ein Teil der Wahrheit. Über 30 Menschen werden bis heute vermisst. Polizei und Armee haben sich während dem Einsatz gegenseitig beschossen und erschossen. Und am Ende des Einsatzes stürzten 3 Etagen des Supermarktes vom oberen Parkdeck bis ins Erdgeschoss ein. Wie es dazu kam, ist schleierhaft und sollte es nach dem Willen der Regierung wohl auch bleiben, sagt der kenianische Fernsehjournalist John Allen Namu.
Exposed a lot of weaknesses.
In Wahrheit hat der Anschlag eine Reihe von Versagen und Schwächen aufgezeigt. Schwächen unserer Sicherheitskräfte während des Anschlags, aber auch unseres korrupten Systems. Denn nur dank Korruption konnten die Terroristen unerkannt unser System infiltrieren. Westgate war ein Alarmruf und keinesfalls ein Triumph oder Sieg.
I wouldn't call it by any standard a victory.
Zusammen mit seinem Kollegen Mohammed Ali hat er einen einstündigen Film über den Anschlag produziert. Unter anderem mit Bildern von Überwachungskameras. Und gerade diese Bilder werfen viele Fragen auf. Weshalb sind nur 4 Terroristen zu sehen, obwohl die Regierung von einem guten Dutzend sprach? Wie kann es sein, dass 4 Männer mit Kalaschnikows eine ganze Armee während 4 Tagen in Atem halten konnten? Sind die Terroristen am Ende durch den Hinterausgang verschwunden? Und was tragen die Soldaten während dem Einsatz in weißen Plastiksäcken aus dem Supermarkt? Plünderung, Korruption und taktisches Versagen. Die Vorwürfe gegen die Behörden wiegen schwer. 2 Tage nach der Ausstrahlung des Films rief Kenias Polizeichef zu einer Pressekonferenz. Nicht etwa um die vielen Fragen zu beantworten, sondern um den beiden Journalisten mit dem Gefängnis zu drohen. Polizeichef David Kimayo bezeichnete den Film als übles Machwerk und bezichtigte die Journalisten der Hassrede, Propaganda und antipatriotischem Verhalten.
What we have seen, especially this week that we saw in the media houses.
Nach dem, was wir im Fernsehen gesehen haben, müssen wir unmissverständlich festhalten, Medienfreiheit bedeutet nicht, Propaganda zu verbreiten und das kenianische Volk zu beleidigen.
You need not to incite Kenyans.
Es blieb nicht bei der Drohung. Vergangene Woche verabschiedete das Parlament in aller Eile einen Entwurf für ein neues Mediengesetz. Es sieht drakonische Strafen gegen Journalisten vor, die sich nicht an den Berufskodex halten. Der Kodex wird von einem staatlichen Mediengericht festgelegt und überwacht. Für den Präsidenten des kenianischen Verlegerverbandes, Nzaro Guido, ist das ein schockierender Rückfall in eine Zeit, als Kenia noch eine Diktatur war und im Keller der heutigen Einwanderungsbehörde missliebige Journalisten gefoltert wurden.
If the Commissioner of Police has nothing better to do,
ich bin überrascht, dass der oberste Polizeichef und das Parlament nichts Besseres zu tun haben, als Journalisten einzuschüchtern. Der Staat täte besser daran, die Terroristen in diesem Land zu verhaften und die offenen Fragen zu beantworten. Stattdessen wird wie zu Zeiten der Diktatur gedroht und Gesetze werden verschärft. Der Fernsehjournalist John Al-Namu, dem unpatriotisches Verhalten vorgeworfen wird, kann verstehen, dass der Regierung das Versagen während des Westgate-Anschlags peinlich ist, aber
to me, being a patriot is serving your country best by doing what is right for your country. And doing what is right for your country is telling the truth.
Ein Patriot sei ein Mensch, der seinem Land nach bestem Wissen und Gewissen diene, und dazu gehöre es, die Wahrheit zu sagen. Und auf diese Wahrheit warten viele Kenianer mit wachsendem Unmut.
Those guys, they looted Nakumat, and we are ashamed of you.
Die Armee hat den Supermarkt geplündert. Wir schämen uns für sie. Wir haben fast keine Informationen, was im Westgate-Gebäude genau passiert ist. Es gibt eine Menge Gerüchte und Anschuldigungen, aber die helfen wenig, die Wahrheit zu finden. Wahrscheinlich hat die Armee geplündert und gestohlen, und wenn es dafür Beweise gibt, wäre es klug, wenn die Regierung das zugeben würde.
But if they actually looted, I think it would be better for the government to actually just admit it.
Doch bis sie die Wahrheit erfahren, müssen die Kenianer noch ein bisschen Geduld haben. Manuel Sibsia, der Sprecher des Präsidenten, sagt es so.
When you're investigating terror, you don't give timelines.
Hören Sie, wenn Sie einen Terroranschlag aufzuklären haben, dann können Sie sich nicht um jedes Detail kümmern. Sie sagen Ihren Leuten, geht raus, macht eure Abklärungen und bringt gute Antworten zurück, denn die Kenianer haben viele Fragen. Mit diesen Antworten wollen wir uns Zeit lassen, denn wir wollen keine Halbwahrheiten, sondern Hinweise, was wir allenfalls hätten besser machen sollen.
Appropriate, well-investigated results, on which there are some.
Das hören die Kenianer sicher nicht gerne. Für sie ist es zutiefst beunruhigend, dass die kenianischen Behörden offensichtlich nicht in der Lage sind, das Leben und das Eigentum ihrer Bürger zu schützen.
Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Asylsuchende sind meistens erwachsene Männer. Doch Jahr für Jahr kommen auch etwa 10.000 Kinder und Jugendliche nach Europa ganz alleine. Ihre Familien haben sie verloren als Opfer eines Konflikts oder auf der Flucht. Diese Minderjährigen erhielten in der Schweiz nicht immer genügend Schutz, bemängelt das Hilfswerk Terre des Hommes. Raphael Vonmatt wollte wissen, wie groß das Problem wirklich ist und hat in Bern einen minderjährigen Kongolesen getroffen.
Louvain Louvalou ist groß gewachsen, eine imposante Erscheinung. Aber er spricht leise.
Je suis né le 13 mars 1997. Je viens de la République démocratique du Congo.
Seine Leidensgeschichte begann im März 2012, als er mit seinen Eltern in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa verhaftet wurde. Louvins Vater ist ein politisch aktiver Fotograf. Sein kritisches Auge hatte die Regierung des afrikanischen Landes erzürnt.
Es war der 13. März, ich erinnere mich gut, das ist mein Geburtstag. Wir waren zu Hause, als wir plötzlich ein ganzes Bataillon Soldaten auf unser Haus zukommen sahen. Mein Vater wurde angeklagt, seine Fotos hätten die Bevölkerung zur Rebellion angestachelt. Wir wurden also verhaftet und in ein Gefängnis gebracht. Ich kenne das Gefängnis gut, wir spielten dort manchmal Fußball.
Louvin hatte Glück. Nach ein paar Tagen kam er aus dem Gefängnis. Doch von den Eltern fehlte jedes Lebenszeichen. Louvin, der 15-jährige Schüler, war allein, ratlos, hilflos. Ein Freund der Familie half ihm schließlich, aus dem Kongo auszureisen. Via die Türkei flog er in die Schweiz mit einem falschen Pass.
Ich hatte so große Angst. Im Auto begann ich sogar zu weinen. Am Flughafen gelang es mir dann, ruhiges Blut zu bewahren. Bei der Passkontrolle habe ich den Beamten nicht einmal angeschaut. Dieser kontrollierte meinen Pass und wünschte mir eine gute Reise.
In der Schweiz beantragte Louvin Asyl. Nun lebt er bei seiner Schwester in Bern und besucht das 10. Schuljahr einer Berufsvorbereitungsschule. Sein Fall sei typisch, sagt Silvia Valentin vom Hilfswerk Terre des Hommes. Die Behörden hätten ihm nicht geholfen, die Schwester zu finden. Erst dank der Hilfe des Beistandes fand er die Schwester. Überhaupt würden minderjährige Migranten häufig zu wenig unterstützt. Die Behörden sähen in ihnen vor allem Asylsuchende, nicht Kinder.
Kinder und Jugendliche sind eigentlich in erster Linie Minderjährige, die durch die Kinderrechtskonvention geschützt sind. Und erst in zweiter Linie sind sie Migranten. Und das geht häufig total unter.
Das habe zur Folge, dass Kinder und Jugendliche manchmal in unterirdischen Zivilschutzanlagen untergebracht würden und auch in Ausschaffungsgefängnissen säßen, die nicht kindergerecht seien. In manchen Kantonen fehlten auch spezielle Unterkünfte nur für Kinder. In den regulären Unterkünften seien Kinder zu wenig geschützt, sagt Silvia Valentin.
Ich habe von einem Fall gehört, in dem es dort auch zur Rekrutierung kam für illegale Geschäfte, also durch erwachsene Personen. Das heißt, die Minderjährigen waren dort sogar nicht geschützt vor solchen Rekrutierungsversuchen.
Rund 500 Kinder und Jugendliche ohne Begleitung kommen jedes Jahr in die Schweiz. Sie haben eine geringe Chance auf Asyl, wie die Zahlen zeigen. Die Asylquote liegt bei knapp 3%. Terre des Hommes verlangt deshalb, dass die Situation jedes einzelnen Kindes genau überprüft wird, bevor man die Kinder wegschickt.
Was sehr wichtig ist, ist, dass diese Abklärungen eben individuell gemacht werden. Für jedes Kind einzeln. Das ist sehr aufwendig zum Teil, aber das muss sein.
Louvin Louvoilou weiß noch nicht, ob er in der Schweiz bleiben kann. Bis nächsten Sommer geht er hier zur Schule. Alles weitere ist offen, auch wie es seinen Eltern geht.
Pour moi, si un jour je retrouve mes parents, ouais, ça va, c'est bon.
Sein großer Wunsch bleibt, die Eltern wiederzusehen.
Häuser nach Minergie-Vorgaben bauen und isolieren ist völlig unnötig. Mit dieser These schockten ETH-Professoren vor 3 Jahren Umweltschützer und Energiefachleute. Inzwischen hat ein ETH-Team an der Umsetzung der Idee gearbeitet. Es will Sonnenenergie im Sommer auf dem Dach gewinnen und dann im Boden speichern, sodass sie auch für den Winter reicht. Das Ganze soll nicht nur technisch funktionieren, sondern sich auch rechnen, ganz ohne Subventionen. Kurdin Vinzenz.
Hans-Jörg Leibundgut, 64, gelernter Atomreaktoringenieur und heute ETH-Professor für Gebäudetechnik. Am Vormittag steht er umringt von Kolleginnen und Kollegen, Wirtschafts- und Medienleuten draußen auf dem ETH-Campus auf dem Zürcher Hönkerberg und ist sichtlich stolz. Seit Jahren propagiert er ein Zukunftsmodell, nicht immer noch mehr isolieren, um Energie zu sparen, sondern die Energie nutzbar machen, die im Überfluss vorhanden sei. Jetzt hat er zusammen mit seinen Forscherkollegen Geräte entwickelt, die diese Vision im großen Stil realistisch und rentabel machen sollen.
Es ist die schönste Maschine, die man sich als Maschineningenieur vorstellen kann.
Was den Ingenieur so begeistert, ist eine Turbopumpe. Für den Laien eine relativ unscheinbare senfgelbe Kiste mit ein paar Rohren an der einen Außenwand. Was sie kann, vermag dann aber auch den Laien eher zu beeindrucken. Die Wärmepumpe ist das leistungsfähige und doch energieeffiziente Herzstück eines Systems, das bestechend klingt. Oben auf dem Dach sammeln modernste Solarpanels Wärme. Diese Wärme wird 500 Meter unter der Erde gespeichert und hat im Winter noch eine Temperatur von 15 Grad. Dank Wärmepumpe und neuartiger Erdsonde gelingt es so, den ganzen Winter ein Haus zu heizen, ohne Öl, ohne Gas und nur mit einem Drittel des Stroms, den eine Heizung mit herkömmlicher Wärmepumpe braucht. Der Trick ist eben, man entzieht die Wärme nicht der Erde, sondern holt sie von der Sonne.
Wir sagen, wir ernten nicht etwas ab, was von innen kommt, sondern wir ernten das wieder ab, was von oben kommt. Also wir arbeiten mit dem Speicher und nicht mit der Lieferung.
Ausgeklügelte Technik ist das eine. Diese ist aber teuer, vor allem wenn es dafür keinen Markt gibt. Eine Allianz von 12 etablierten Unternehmen will der Technologie zum Durchbruch verhelfen. Dass da Solartechnikunternehmen und Wärmepumpenhersteller mitmachen, ist naheliegend. Hellhöriger macht aber, dass auch ein mittelgroßes Immobilienunternehmen dabei ist. Die Zürcher Halter AG, die größere Überbauungen plant und ausführt, aber auch bewirtschaftet und saniert. Verwaltungsratspräsident Balzhalter begründet das Engagement betriebswirtschaftlich.
Dadurch, dass das System sehr effizient ist und Sie eigentlich über das ganze Jahr gesehen genügend Energie haben, können Sie massiv einsparen in der Wärmedämmung. Sie haben auch sehr tiefe Energiekosten. Das Einzige, was Sie dem System zuführen müssen, ist ein bisschen Strom. Und deshalb ist das Gesamtsystem in der Investition, aber auch dann im Betrieb absolut konkurrenzfähig, wenn nicht sogar günstiger.
Die Technik ist zurzeit erst für größere Liegenschaften rentabel. Wird ein Haus von 25 Leuten bewohnt, kostet der Einbau der Technik ungefähr 5.000 Franken pro Bewohner mehr als eine konventionelle Heizung. Sie ist aber eben im Betrieb viel billiger. Hinderlich für den Durchbruch der neuen Technik seien im Moment noch strenge Vorschriften in gewissen Kantonen, was die Isolation anbelange, eingeführt im Zuge des Minergie-Standards, sagen die Promotoren. Sie fordern darum, dass diese Bestimmungen gelockert werden. Bei Minergie Schweiz hat man dafür ein offenes Ohr. Hier das CO2-neutrale Haus, da die Minergie-Technik mit viel Isolation, diesen Gegensatz gäbe es gar nicht, sagt Minergie-Geschäftsführer Christian Röthenmund.
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung einer hervorragenden Idee. Und wir gehen davon aus, dass dieses Konzept in 5 bis 10 Jahren vielleicht sogar ein Standard sein kann, der Minergie entspricht.
Minergie könnte dann also auch heißen, viel erneuerbare Energie dank Speicher in 500 Metern Tiefe, dafür weniger isolieren. Für Professor Leibundgut und die Promotoren der neuen Technik kann dieses Umdenken nicht schnell genug kommen. In 30 Jahren, so haben sie ausgerechnet, könnten 80% der Schweizer Gebäude so funktionieren. Möglich sei das ohne Subventionen. Und sie sagen auch, das Ganze hätte einen volkswirtschaftlichen Effekt. 13.000 neue Arbeitsplätze.
Das war Kudin Vinzenz und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.